Bewegung ein. Denn das Ziel der Gruppe sei auch die Tötung von politischen Gegnern gewesen, sagte die Staatsanwaltschaft. Doch das Thüringer Oberlandesgericht, welches den Revisionsantrag im Folgenden bearbeitete, bewertete den Fall anders. Es gebe keine Beweise, dass das Ziel von Knockout 51 Mord und Totschlag gewesen sei. Deshalb verurteilte es die vier Angeklagten im Juli 2024 nur zur Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung und anderen Delikten wie schwerer Körperverletzung zu geringfügigen Haftstrafen. Dieses Urteil wurde nun vom Bundesgerichtshof in ihrem Urteil vergangene Woche bestätigt. Der Verfassungsschutz beobachtet einen Zulauf bei teilweise gewaltbereiten rechten Jugendgruppen in Sachsen-Anhalt. Das geht aus einer Pressemitteilung des Verfassungsschutzes vom Ende letzter Woche hervor. Demnach sind unter anderem die Gruppen Jung und Stark, Deutsche Jugend voran, der Störtrupp und Deutsche Jugend zuerst in Sachsen-Anhalt aktiv. Im parteigebundenen Rechtsextremismus sind insbesondere die Jungen Nationalisten, die Jugendorganisation der Partei Die Heimat, ehemals NPD, zuletzt verstärkt in Erscheinung getreten. Und nun von Neonazis zur AfD. Das Wahlprogramm der AfD zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt träfe Menschen mit wenig Geld, Familien, kirchliche Träger und ländliche Regionen besonders hart. Das geht aus einer Analyse des MDR Sachsen-Anhalt hervor. Das am Montag, den 26. Januar veröffentlichte Programm bricht demnach mit demokratischen Grundwerten und stellt unter anderem das Recht auf Briefwahlen grundsätzlich in Frage. Auch in Sachen Bildungspolitik wird das Programm als Rückschritt gewertet. Die AfD fordert darin eine Abschaffung von Inklusion bei einer gleichzeitigen Schaffung von Sonderklassen für Kinder von Geflüchteten. Außerdem möchte die Partei Wachdienste an Schulen einrichten. Laut MDR-Journalist Lars Frohmüller, der die Analyse angefertigt hat, würde das für einige Familien längere Schulwege und weniger individuelle Förderung bedeuten, während Probleme wie Lehrermangel und marode Schulgebäude im Wahlprogramm kaum thematisiert werden. Das Kirchenasyl stellt die AfD Sachsen-Anhalt demnach grundsätzlich in Frage und will Kirchengemeinden finanziell haftbar machen, falls durch das Kirchenasyl Abschiebungen verzögert werden. Beim Thema Migration erinnere das Wahlprogramm in Tonfall und Maßnahmen an die US-Abschiebebehörde ICE. Das Regime Russlands unter dem Diktator Wladimir Putin wird im Wahlprogramm der AfD als Partner behandelt. Die AfD wolle sich demnach nicht nur für eine Aufhebung der Sanktionen gegen Russland, sondern auch gegen die Diktaturen im Iran und Belarus einsetzen. Außerdem gibt sich die AfD in ihrem Wahlprogramm sehr siegessicher und spricht selbst vom Regierungsprogramm. Trotz der Zuversicht und dem Selbstverständnis der sachsen-anhaltinischen AfD, aus der dortigen Landtagswahl mit guten Ergebnissen hervorzugehen, verzeichnet ihr Nachbar, der Sächsische Landesverband, nur 3 kommunale Siege. Zuletzt in der Erzgebirgsstadt Altenberg, wo André Barth bei der Bürgermeisterwahl vergangene Woche gewann. Faktisch ändert sich damit jedoch nichts. Schließlich bekleidete Barth schon vor der Wahl das Amt, nachdem der vormalige CDU-Bürgermeister vor knapp einem Jahr nach Auseinandersetzungen mit dem Stadtrat überraschend zurückgetreten war. Dass es für völkisch-nationalistische AfD-Kandidaten keineswegs überall so unkompliziert laufen muss wie bei der Altenberger Kommunalwahl, bewies Brandenburg am vergangenen Sonntag. Dort verlor die AfD das Landratsamt im Landkreis Oberspreewald-Lausitz. Und das, obgleich die Bundesparteispitze und rechtsradikale Medien den Wahlkampf tatkräftig unterstützt hatten. Verloren, jedenfalls das Verständnis von im Grundgesetz verankerter Menschenwürde, hat die bayerische AfD. Diese wolle, so laut bayerischem Rundfunk, eine Abschiebepolizei nach Trumps Vorbild ICE für Bayern einrichten. Zum Abschluss der Klausurtagung von der AfD-Landtagsfraktion forderte jene nun eine sogenannte AFA, eine Asyl-, Fahndungs- und Abschiebegruppe, also eine Sonderpolizei. Außerdem wolle man dafür extra eigene bayerische Abschiebeflugzeuge anschaffen, so der Fraktionssprecher. Und es gebe dann für die AsylbewerberInnen nur noch Brot, Bett und Seife, wie er wortwörtlich verkündete. Während die AfD-Fraktion in Bayern solche Pläne schmiedet, wirft eine Kirche im Saarland den AfD-Politiker Christoph Schaufert aus dem Gemeindeamt. Wie die Tagesschau berichtet, dürfte Schaufert, ein saarländischer AfD-Landtagsabgeordneter, nicht in den Verwaltungsrat der Neunkircher Pfarrerei St. Marien zurückkehren. Er war vom Bistum Trier vor 2 Jahren entlassen worden. Dieses war damals der Ansicht, dass er das Gesicht einer Partei sei, welche Haltung vertrete, die dem christlichen Menschenbild widersprechen. Die zuständige Vatikanbehörde in Rom folgte nun der Einschätzung des Bistums und wies Schauferts Beschwerde gegen seinen Ausschluss ab. Und nun springen wir noch in die Beobachtung einiger Polizeimethoden. Ein von Frag den Staat veröffentlichtes Polizeidokument bestätigt, dass Schmerzgriffe gezielt gelehrt werden in der Polizeiausbildung. Mitte dieser Woche wurde das interne Dokument geleakt und damit entfacht es erneut Debatten um Transparenz und Verhältnismäßigkeit einiger Polizeimethoden. Nach einem Polizeieinsatz im November 2022, bei dem ein Beamter einem Autofahrer mutmaßlich eine Dienstwaffe an die Schläfe hielt, hat die Berliner Generalstaatsanwaltschaft erst 3 Jahre später Anklage wegen Nötigung mit einer Waffe erhoben, so berichtet das Neue Deutschland. Besonders interessant in dem Vorfall ist es, dass die vollständige Ermittlungsakte zwischenzeitlich verschwunden war und rekonstruiert werden musste. Zum Abschluss noch eine erfreuliche Meldung. Spanien plant Legalisierung einer 500.000 MigrantInnen, so berichtete der Deutschlandfunk. Spanien möchte einer 500.000 MigrantInnen einen gültigen Aufenthaltsstatus vergeben, vor allem um ihnen mehr Rechte und Sicherheit zu bieten und ihre Integration zu erleichtern. Die geplante Legalisierung ist Teil einer umfassenden Migrationspolitik, die auf humane Lösungen und soziale Teilhabe setzt. Mit diesem Schritt reagiert Spanien auf die Herausforderungen durch irreguläre Migration und will gleichzeitig den Arbeitsmarkt entlasten. An dieser Stelle erinnern wir an die Opfer rechter Gewalt. Diese Erinnerungen führen wir auch die kommenden Wochen weiter. Über das ganze Jahr hinweg möchten wir an all jene Menschen erinnern, von denen man weiß, dass sie seit 1990 durch rechte Gewalt zu Tode gekommen sind. Informationen übernehmen wir dazu unter anderem von der Amadeo-Antonio-Stiftung, dem Buch Rechte Kontinuitäten von Harry Weibel und von Opferberatungsstellen und weiteren antifaschistischen Gruppen und Initiativen.
Wir erinnern an Mario Jüdecke. Am 24. Januar 1993 wurde Mario Jüdecke bei einer Auseinandersetzung während einer Heavy-Metal-Party in Schlotheim erstochen. Jüdecke gehörte zu einer Punkergruppe. Die Punkergruppe geriet bei einer vorherigen Veranstaltung mit dem Sicherheitspersonal in eine Auseinandersetzung. Später kam es auf der anderen Party erneut zu einer Auseinandersetzung. Mario Jüdecke wurde dabei von einem der Sicherheitsleute erstochen. Der Täter wurde vor Gericht freigesprochen. Laut Gericht habe es sich bei der Tat um Notwehr gehandelt. Bis heute ist die Tötung Mario Jüdekes nicht als rechtsmotiviert anerkannt. Die Opferberatungsstelle ESRA fordert bis heute eine staatliche Anerkennung Mario Jüdekes als Opfer rechter Gewalt. Sie führt zu dem Fall an, dass insbesondere in den 1990er Jahren Taten oftmals aufgrund nachlässiger Ermittlungen entpolitisiert wurden und die Tatmotive daher unzureichend Berücksichtigung fanden. Wir erinnern an Hartmut Balzke. Der 46-jährige Hartmut Balzke wurde am 25. Januar 2003 am Rande eines Punkkonzertes in Erfurt von einem Neonazi ins Gesicht geschlagen und erlitt durch den daraus resultierenden Sturz eine Gehirnverletzung. 2 Tage später verstarb er an den Folgen der Verletzung. Der Täter hatte im Vorfeld versucht, Zugang zur Veranstaltung zu bekommen und dann eine Schlägerei mit einer anderen Gruppe Punks provoziert, als er abgewiesen wurde. Daraufhin ging er in eine Kneipe und griff Hartmut Balzke und seinen Freund Sebastian Kuh an, nachdem er diese wieder verlassen hatte. Sebastian Kuh erlitt während der Schlägerei ebenfalls schwere Kopfverletzungen. Zum Zeitpunkt des Angriffs stand der Täter wegen Körperverletzung und Zeigen des Hitlergrußes unter Bewährung. Trotzdem musste er nicht in Untersuchungshaft und das Landgericht Erfurt lehnte die Eröffnung der Hauptverhandlung 2006 mit der Begründung ab, dass es sich um eine Schlägerei mit Todesfolge gehandelt habe. Im März 2008 kam es doch noch zu einer Hauptverhandlung und der Täter wurde infolge des Verfahrens zu einer Bewährungsstrafe von 2 Jahren verurteilt. Die Milde der Strafe begründete das Gericht damit, dass der Täter seit dem Angriff nicht mehr strafrechtlich in Erscheinung getreten war. Ein rechtes Motiv wollte das Gericht ebenfalls nicht erkennen. Hartmut Balzke wird von der Bundesregierung nicht als Opfer rechter Gewalt anerkannt. Wir erinnern an Jasminka Jovanovic und Raina Jovanovic. Jasminka Jovanovic und ihre Großmutter Raina Jovanovic starben wenige Wochen nach einem Brandanschlag am 26. Januar 1994. Der Brandanschlag fand auf ein Übergangswohnheim in Köln-Gremberg statt. Bis heute unbekannte Täter legten das Feuer vor Zimmern einer serbischen Romnja-Familie. Mehrere Familienmitglieder erlitten bei der Flucht vor dem Feuer lebensgefährliche Verletzungen. Bei einer polizeilichen Vernehmung beleidigten mehrheitlich wohnungslose Deutsche das Übergangswohnheim der serbischen Familie mit rassistischen Begriffen. Bis heute ist die Ermordung von Jasminka Jovanovic und ihrer Großmutter Raina Jovanovic nicht als rechtsmotivierte Tat anerkannt.
Das waren die Antifa-Nachrichten für Donnerstag, den 29. Januar 2026.
You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you got to say?
Dankeschön an das Schwesternradio Radio Korax in Halle an der Saale für diese regelmäßigen Nachrichten. Erfurt war auch wieder Thema in diesen Nachrichten, leider in diesem Gedenkteil. Und es gibt auch eine Band, ich schwenke jetzt um, mache einen thematischen Bruch. Es gibt auch eine Band, die Erfurt als einen ihrer Titel auserkoren hat.
Dann kannst du gleich nach Erfurt ziehen. Hier in Berlin nimmt man Effekt drin. Dann kannst du gleich nach Erfurt ziehen. Dann kannst du gleich nach Erfurt ziehen. Dein Leben ist schon vorbei, so jung und so doof. Mit dir ist nichts los, mit dir ist nichts los. Dein Leben ist vorbei, so jung und so doof. Jetzt hab dich nicht so. Das Blech nicht, das macht man hier so. Dann kannst du gleich nach Erfurt ziehen. 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 Hier in Berlin nimmt man Amphetamin. Dann kannst du gleich nach Erfurt ziehen. Dann kannst du gleich nach Erfurt ziehen. Hier in Berlin hat man Heroin erfunden. Dann kannst du gleich nach Erfurt ziehen. Dann kannst du gleich nach Erfurt ziehen. Mach mit, jetzt mach schon mit. Mach mit, mach endlich mit. Mach mit, jetzt mach schon mit. Mach mit, mach endlich mit. Jetzt, mach mit, mach schon mit. Mach mit, jetzt mach doch endlich mit. Jetzt. Hast du das jetzt gedacht? Soll ich das alles alleine wegmachen oder was? Ja, okay.
Team Scheiße mit ihrem Song Erfurt. Es ist Donnerstag, das heißt Kinotag, auch hier bei Radio Frei. Und wir sprechen gleich über die Filme der Woche mit Felix vom Kinoclub Erfurt. Und hören zuvor noch Musik. Von Kate Bush, Wuthering Heights, zu Deutsch Sturmhöhe. Das ist ein Film, der jetzt auch bald anläuft in den großen Kinos. Was im kleinen Kino läuft, erfahrt ihr gleich.
Who it gets done?
Das war ein Song. 1978 ist er erschienen, Wuthering Heights von Kate Bush. Es war ihre Debütsingle vom ersten Album The Kick Inside. Inspiriert vom Roman von Emily Bronte mit dem gleichen Titel, Wuthering Heights, zu Deutsch Sturmhöhe. Also das Jahr 1847 musikalisch-textlich verwandelt ins Jahr 1978. Damals war Kate Bush gerade einmal 18 Jahre alt. Und es gibt einige Verfilmungen von Wuthering Heights, von Sturmhöhe, und jetzt kommt eine neue heraus mit Margot Robbie und Jacob Elordi in den Hauptrollen. Ihr könnt den Film zum Beispiel sehen am 11. Februar, nächste Woche Mittwoch, im CineStar um 19.45 Uhr am Mittwoch, einen Tag vor dem Bundesstart. Aber dieser Film Wuthering Heights läuft auch im Kinoclub Erfurt Ende des Monats. Und dann sind wir quasi jetzt schon mittendrin in den Filmen der Woche.
Wir sind auf einer dunklen Allee gegangen. Aber Francis ging nicht wie wir die Straße entlang.
Nach dem Krieg will ich nach Teheran. Ich möchte dort ein deutsches Restaurant eröffnen.
Call me by your name and I'll call you by mine.
Lächle einfach die ganze Zeit und bleib stillstehen.
Filme der Woche. Kinoempfehlungen für Erfurt. Jetzt hier auf Radio Frei.
Und jetzt hier im Studio haben wir Felix. Schönen guten Tag, Felix.
Hallo Christine. Ja, schön. Wuthering Heights. Sehr gut.
Hat dir auch gefallen,
genau, musikalisch. Diesmal ist es halt nicht Kate Bush, sondern Charlie XCX, die den Soundtrack macht.
Für den neuen Film. Aber Kate Bush ist, glaube ich, auch zu hören dann im Film.
Ja.
Wir werden sehen, wir werden hören, wenn der Film anläuft. Hast du das Buch gelesen von Emily Bronte, Sturmhöhe?
Nee. Aber sehr beliebt und bekannt, aber ich habe es nicht, vielleicht muss ich mal noch, weil irgendwie ist ja doch nett, wenn es so viele Verfilmungen gibt, muss man halt auch mal schauen.
Mhm. Und wahrscheinlich wird der Roman auch nochmal Aufwind erfahren, wenn jetzt der Film in die Kinos kommt.
Ist ja auch eine tolle Besetzung.
Ja. Was hältst du grundsätzlich eigentlich von Buchverfilmungen, wenn aus dem Buch ein Film wird? Kannst du da so ein generelles Urteil abgeben?
Ja, das sind so zwei Sachen. Also zum einen für uns als Kino ist das wow, Wahnsinn, weil dann, also so Buchverfilmungen laufen, ist immer wahnsinnig, wie das läuft. Also wir haben jetzt zum Beispiel, diese entsetzliche Lücke.
Joachim Meyerhoff.
Meyerhoff-Verfilmung, der läuft nächste Woche an. Da sind von 7 Tagen 4 Tage schon ausverkauft. Also das ist noch eine Woche vorher. Das ist Wahnsinn. Also wenn dann so eine Buchverfilmung ist, das funktioniert super. Wuthering Heights wird genauso gut funktionieren. Das ist so die Kinoseite. Ja. Und auf der persönlichen Seite finde ich das natürlich auch super nett irgendwie, weil ich finde, es gibt dem Ganzen nochmal ein anderes Setting und erreicht vielleicht auch nochmal eine andere Zielgruppe, eine größere Zielgruppe, lenkt den Fokus auch nochmal auf das Buch. Ich finde das auch gar nicht so schlimm, wenn man zum Beispiel jetzt sagt, okay, ey, mir hat das Buch besser gefallen oder der Film. Das finde ich eigentlich beides auch sehr individuell, aber ich finde es toll, dass so ein Werk oder so eine Idee, die es gab in dem Buch, dann auch nochmal auf einem anderen Medium gezeigt wird. Finde ich eigentlich irgendwie eine nette Sache. Und das gibt dem Ganzen auch ein viel neueres Setting und Bedeutung.
Mhm. Du schaust ja aus der Kinoperspektive, du bist hier vom Kinoclub Erfurt und Februar ist ja auch immer ein spannender Monat, die Berlinale steht an beispielsweise. Wie ist es dann für euch eigentlich, so ein Programm zu kuratieren in so Zeiten, Monaten rund um Oscarverleihung, Berlinale, da die in Anführungszeichen richtigen Filme rauszupicken, die auch hier in Erfurt im kleinen Kino laufen?
Mhm. Es gibt so Monate, wo das sehr schwer fällt, weil vielleicht auch weniger Filme kommen. Oder auf der anderen Seite, wenn man sehr viele Filme hat und versucht, die reinzubringen, weil wir sind halt irgendwie in einem Saal immer auch sehr begrenzt und haben nicht so die Möglichkeiten, wo viele Filme dann leider auch rausfallen, die vielleicht Menschen sehen wollen, uns auch anfragen. Dann kommt es halt einfach später, das ist dann so. Jetzt im Februar war es ziemlich gut, weil da so sehr, man muss ja auch gucken, wie man eine Woche plant. Wenn wir in einer Woche 4 Filme zeigen, kann das ja auch nicht sehr 4 ähnliche Filme sein, sondern man muss natürlich auch schauen, sind die unterschiedlich, weil wenn ich in einer Woche 3 Literaturverfilmungen zeige, ist vielleicht die Zielgruppe auch eine sehr ähnliche. Ne? Also man muss schauen, dass man das ein bisschen koordiniert und plant und dann natürlich auch schaut, was gibt's für Festivals, was läuft dort, du hast schon gesagt, Berlinale. Oder wo ist jetzt zum Beispiel im März laufen die Oscars an, da haben wir dort eben um diese Oscar-Verleihung Mitte März eben ein paar Filme reingenommen, aus dem letzten Jahr noch, die bei den Oscars jetzt aber ganz viel nominiert werden, zum Beispiel Blood and Sinners, der irgendwie 16 Mal für die Oscars nominiert sind. Der lief im letzten Jahr im Oktober, aber den haben wir jetzt für den Monat nochmal reingenommen im März, weil eben viele sagen, oh, ich habe es gar nicht mitgekriegt, und jetzt ist der so viel nominiert, ich würde es mir gerne nochmal anschauen. Mhm. Also und so entwickelt sich dann ein Programm. Man hat so bestimmte Filme, die man auf jeden Fall reinnimmt, die bekommen einen Platz und dann schaut man, was passt dazu, was ist inhaltlich gut, was kann man in diese Woche packen, wo hat man mal noch eine kleine Lücke und dann bastelt man das. Aber man muss es halt wirklich sehr kuratieren. Also es ist schon ein Aufwand.
Es ist schon eine Aufgabe und das Programm verändert sich, vergrößert sich ziemlich wahrscheinlich dann Ende des Jahres, wenn alles gut läuft, wenn dann der Kinoclub im Schauspielhaus, im Kulturquartier noch einen weiteren Saal dazu gewinnt.
Genau, nächste Woche ist auch eine Baustellenführung. Mhm. Wer gerne mal ein Update bekommen möchte, gibt es nächste Woche eine Baustellenführung im Kulturquartier.
Wann genau?
Schaut mal auf die Seite vom Kulturquartier bitte. Okay. Ich glaube 12. oder 14.
Ja.
Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber wahrscheinlich der 14., weil das Samstag ist, würde ich jetzt denken. Genau.
Ja.
Zum Valentinstag.
Das passt ja ganz gut.
Genau.
Eine Baustelle mit ganz viel Liebe. Wir schauen jetzt auf die Filme der Woche, fangen an mit dem Kinoclub und weil du gerade auch schon die Oscarverleihung, die Nominierung angesprochen hast, steigen wir ein mit dem Film Hamnet. Das ist ein Film, der für die Oscars allein 8 Nominierungen bekommen hat, unter anderem in den Kategorien Film, Regie, Drehbuch und Hauptdarstellerin. Eine Liebes-, eine Familiengeschichte und noch ein bisschen mehr. Wir hören kurz rein in den Trailer zu Hamnet.
Denn ihm ist mehr verborgen als in allen Männern, die mir begegnet sind.
Nach wem sucht ihr?
William Shakespeare. Ich habe kein Talent zum Warten.
Die Frauen in meiner Familie sehen Dinge.
Was siehst du?
Ich sehe eine Landschaft. Meere.
Du bekommst Zwillinge, mein Mädchen.
Unentdeckte Länder. Wozu hast du denn Lust, Hamnet?
Ich wäre gern ein Schauspieler mit einem Schwert.
Wirst du tapfer sein?
Ja.
Wirst du tapfer sein?
Ja!
Hamnet, ein Film von Chloe Zhao, ein Film über William Shakespeare, aber nicht nur, es geht auch um seine Frau, es geht um seine Kinder. Hier haben wir Hamnet gehört. Ich habe es angekündigt, Felix, als Liebes- und Familiengeschichte, aber das ist nicht alles, stimmt's?
Eine tragische Geschichte. Mhm. Ne? Aber ist auf jeden Fall, du hast es eben schon mit den Oscar-Nominierungen angedeutet, also sie hat wirklich, also Chloe Zhao hat wirklich einen der wirklich eindrucksvollsten Filme des Jahres irgendwie produziert und bringt ihn auf die Leinwand. Also wow. Ja genau, es ist eben die Geschichte zwischen William Shakespeare und Agnes Hathaway. Und das ist jetzt aber nicht klassisch wie so eine Art Romanze oder nur Liebesgeschichte, sondern es ist eher so ein bisschen wie so eine Art Seelenverwandtschaft, die die beiden eben mal haben. Und der Film beobachtet nicht nur diese Beziehung zwischen den beiden, sondern eben auch zeigt das ganze Setting, in dem die aufwachsen, ne? Mit ihrem Sohn, zeigt das Dorfleben, die Unterschiede zwischen Stadt und Land in dem elisabethanischen England. Man bekommt so mit, wie tief die Verbundenheit mit der Natur ist, gerade bei Agnes. Man hat es auch im Trailer ein bisschen gehört, wie sie immer von den Orten schwärmt und man hört im Hintergrund so Vögel zwitschern und das Rauschen der Bäche. Bis es dann eben, wirkt am Anfang sehr harmonisch und sehr fröhlich, ist ja auch so dieser Song, dieser Sound in dem Trailer so ein bisschen, bis es dann eben zur Tragödie kommt oder dem großen Trauma, das die beiden dann eben bewegt, indem eben Hamnet dann eben dann leider stirbt. Ja, und dann eben der Film verzeigt die beiden eben, wie sie damit dann eben weiterleben und wie sie damit umgehen.
Mhm. Als ich zum ersten Mal von dem Film gehört habe, da war es noch gar nicht so das Inhaltliche, aber bin ich über den Titel gestolpert, Hamnet, weil, okay, das Werk Hamlet von Shakespeare kennen wahrscheinlich viele, haben das schon mal gehört. Hamnet ist der Name eines der 3 Kinder von Shakespeare und seiner Frau Agnes hier im Film. Wie ist denn aus dem Hamnet ein Hamlet geworden? Oder
genau, man sieht es tatsächlich im Film. Es gibt so Ausschnitte, wo er das schreibt tatsächlich. Oder man sieht auch so Manuskripte von Hamlet dann, wo er gerade daran schreibt. Das Ding ist, man merkt so richtig in dem Film, wie er das daraus entwickelt, wie er Hamlet entwickelt in dieser Geschichte. Es spielt ja in derselben Zeit, wo Hamlet dann entwickelt wird. Und das bekommt man in dem Film eigentlich ziemlich gut mit. Ne? Der Hamnet selber, jetzt der Film, basiert ja so ein bisschen auf dem, es gibt so einen Historienroman von Maggie O'Farrell, der so ein bisschen die Leerstellen von William Shakespeares Leben zeigt oder füllt. Und das macht man aber ohne das groß erklären zu wollen, sondern man, gerade jetzt Regisseurin, wählt auch eher, wie gesagt, so einen spirituellen Zugang. Sie zeigt die Natur selber auch als eigene Figur und prägt eben diese Themen Liebe, Tod, Umgang mit Verlust, aber auch Kunst, das Setting, dieses Leben in der damaligen Zeit sehr gut auf die Leinwand gebracht. Mit tollen Bühnen, mit tollen, also die Kulissen, die da gebaut wurden für den Film, sind grandios, wirklich Wahnsinn. Die Outfits, die tragen, Wahnsinn, toll. Ich bin ganz begeistert von den Kostümdesignerinnen und Kostümdesignern, ja.
Du sagst, in der Buchvorlage, die es da gab, werden Lücken gefüllt, die es vielleicht gibt im Leben oder auch Wirken von Shakespeare. Was ist denn das? Was wissen wir denn noch nicht über Shakespeare, über den doch aber auch so viel geschrieben und geforscht wurde?
Naja, gerade auch die Beziehung zu Agnes kam jetzt auch in Filmen, wurde es noch nicht so viel aufgebracht, gezeigt, wie er eben auch umgegangen ist mit dem Tod des Sohnes, wie der das verarbeitet hat. Man hat hier eher die Werke als eigens gesehen, aber sich manchmal vielleicht auch weniger mit ihm beschäftigt. Und hier spielt ja Paul Mescal jetzt Shakespeare selbst und man bekommt viel mehr die Emotionen mit, wie er das erfüllt, wie er das lebt. Ne? Ob das damals so gewesen ist, weiß man vielleicht auch nicht.
Wir wissen
aber
es nicht.
Der Film nimmt einen jedenfalls auf jeden Fall ganz doll mit.
Mhm. Und Hamnet läuft ab heute im Kinoclub an, 18.20 Uhr und dann nächste Woche nochmal Montag 20.40 Uhr und im Original mit Untertiteln. Dann nochmal Anfang März. Viele Vorführungen sind geplant. Das schließt an das an, was du gesagt hast, Felix, dass da wahrscheinlich viele Leute auch kommen werden.
Also ich glaube, heute und morgen ist schon ausverkauft, ja. Hamnet. Ich glaube, für Sonntag gibt es noch ein paar Karten und ab Montag, da läuft er dann spät im Original mit Untertiteln, da gibt es noch einige Karten. Ne?
Mhm. Hamnet, ein Film über die Geschichte, über das Leben von William Shakespeare und seiner Frau Agnes und einer tragischen Familiengeschichte. Von William Shakespeare, der Natur, der Literatur, der Familiengeschichte kommen wir jetzt zu einem anderen Genre im Film, nämlich zur Kunst. Im Film ab heute läuft nämlich auch an Triegel trifft Cranach, Malen im Widerstreit der Zeiten. Und ich habe mir hier aufgeschrieben, ein Maler trifft auf einen anderen Maler und 2020 trifft auf 1519. Warum? Welches Porträt es da geht, das besprechen wir gleich. Hier ein Ausschnitt aus dem Trailer vorab.
Die Technik muss die gleiche sein, wenn ich die Mitteltafeln male. Das ist das großartigste Projekt, was ich mir je vorstellen konnte. Die Bilder sollen im ersten Moment aussehen wie vom alten Meister gemalt, um im zweiten Moment dem Betrachter zu zeigen, da ist ja doch was ganz anderes. Und das ist ja die Idee des Naumburger Altars, eine Gemeinschaft von Menschen, die man als Heilige lesen kann, die man aber als erstes als Menschen von heute lesen soll, denen man begegnen kann.
Hier hören wir Michael Triegel, Erfurter Künstler, der in Leipzig lebt. Er malt ein Kunstwerk im Naumburger Dom. Erstmal zurück, in Erfurt geboren. War das ein Grund für euch im Kinoclub zu sagen, den Film holen wir in den Kinoclub Erfurt?
Ja, also das war dann zum Beispiel ein Film, der klar fix stand, der muss dann gezeigt werden. Gab auch vor ein paar Jahren, ich weiß nicht genau wann es war, in der Kunsthalle auch eine Ausstellung zu Triegel. Also das war klar, also das war logisch.
War gesetzt.
Ja, und die Nachfrage ist auch groß. Es gibt auch heute zum Film vorher eine Einführung von Susanne Knorr vom Erfurter Kunstverein. Die wird eine kleine Kunsteinführung geben zum Werk von Triegel, wird sie nochmal was sagen, ein paar Stücke von ihm zeigen, ein paar Werke, genau, und nochmal eine kleine Einführung geben vor dem Film.
Was wir jetzt eben im Trailer schon gehört haben, Triegel malt hier im Film, ist ein Dokumentarfilm, ein besonderes Kunstwerk im Naumburger Dom, denn das Ganze katapultiert ihn ja Jahrhunderte zurück, also 500 Jahre zurück aus der Jetztzeit in die Zeit von Lukas Cranach. Wie kommt es, dass der so ein altes Gemälde malt? Und ich habe gemerkt, es ist auch was Besonderes, weil er eine besondere Art zu malen hat.
Genau, also diese Tafelgemälde, die da in dem Naumburger Dom stehen, die waren irgendwie, man hat das, ich weiß nicht genau, es war, glaube ich, zerstört irgendwie und man hat die nicht mehr erkannt und es gab jetzt 2020 den Auftrag, hat Triegel den Auftrag bekommen, diese neu zu malen. Ne? Ist gar nicht so leicht, weil es gibt kaum heutzutage Künstler oder Künstlerinnen, die in diesem alten Stil, die man in den Kirchen hat, diese Gemälde, die dort sind, zeichnet oder malt, ne? Und da musste sich Triegel natürlich erstmal einarbeiten. Und er hat das am Ende auch kurz gesagt, gab es ein kurzes Zitat in dem Trailer, da sagt er, wie er die Menschen jetzt gezeichnet hat. Er hat nämlich in dem neuen Gemälde auf diesem Altar, hat er versucht, Menschen von heute darzustellen, aber gleichzeitig auch, die man auch als Heilige lesen könnte von damals. Na, aber wenn man sich dieses Gemälde jetzt anschaut, was im Dom jetzt oder jetzt nicht mehr steht, komme ich gleich dazu. Genau, wenn man sich das anschaut, dann sieht, kann man wirklich Menschen von heute lesen. Also man denkt wirklich, das sind Menschen, die man auf der Straße begegnen kann. Gleichzeitig aber auch Menschen, die damals eben auch so von Cranach in dem Dom gezeichnet, gemalt hätten.
Das stimmt. In dem Trailer, als ich mir das Bild angeschaut habe im Trailer, habe ich auch gesehen, da hat jemand eine Brille auf. Das hätte es so vor 500 Jahren wahrscheinlich gar nicht gegeben. Oder die Art der Frisuren, die Gesichtsausdrücke, du hast schon recht. Also die Kleidung, der ganze Stil ist im Stil der alten Meister. Aber trotzdem sind das moderne Menschen. Und ich habe gesehen, dass die Maria, die Trigel dort gezeichnet hat, seine Tochter ist. Die stand eben da Modell.
Genau. Also er sagt auch selber, seine Tochter hat für Maria Modell gestanden. Und er sagt auch, das hat er von Da Vinci gelernt. Da Vinci hat selber immer so gesagt, man muss zuerst genau beobachten, also wie Personen auf Gegenstände und auf Lichtbrechung reagieren, um dann eben das auf die Leinwand zu übertragen. Das hat er eben so bei Da Vinci sich abgeguckt, der sehr klar gesagt hat, du musst ganz lange die Person anschauen, die Gegenstände anschauen, wie das Licht auf die Person fällt, und dann schaffst du erst, das dann rüberzubringen und vielleicht auch in so einem Stil von damals eben zu zeichnen. Der Film beginnt übrigens nicht damit, wie das Gemälde dort dann angebracht wird, sondern wie es wieder abgebaut wird.
Du hast eben nämlich schon gesagt, es ist nicht mehr im Naumburger Dom zu finden. Warum?
Es gab also dann der Denkmalschutz hat gesagt, oder es gibt so, man wertet das im Film auch nicht, man spricht das an, aber wegen Denkmalschutz wurde das wieder abgebaut, tatsächlich, und abgetragen. Man hat gesagt, gibt verschiedene Interpretationen, wieso und warum. In dem Film, finde ich sehr schön, wird das auch sehr wertfrei gesagt. Also es gibt natürlich auch Menschen, die sagen, ey, das passt gar nicht dahin. Aber im Film wird das sehr wertfrei gemacht. Es gibt dann so eine Schwarzblende und dann steht eben so Text da, das und das. Deswegen wurde das, wegen Denkmalschutzgründen wird das abgetragen. Man kann sich selber so eine Meinung dazu dann bilden, ob das jetzt gut ist oder schlecht. Ne? Aber der Regisseur in dem Film jetzt generell, worüber der Film auch handelt, er begleitet eben Triege von 2020 bis 2025, wo das Gemälde wieder dann abgebaut wird. In der Arbeit, in dem Prozess, man sieht ihn auch in manchen Szenen ganz lange, hält einfach die Kamera drauf, wie Triege zeichnet, wie er auf der Leinwand malt. Ganz toll, Wahnsinn.
Ich hänge tatsächlich immer noch an diesem Denkmalschutz, weil der Naumburger Dom ja ein UNESCO-Weltkulturerbe ist. Darum muss es sich wohl spinnen. Ich hänge noch an der Frage, warum ist das Werk, das Triegel hier geschaffen hat, was ja im Stil der alten Meister ist, aber ein bisschen neu interpretiert, warum kann das nicht zu diesem Denkmal gehören?
Ja, vielleicht ist es genau das, diese Interpretation, die er macht, oder diese Neuinterpretation. Also vielleicht
ist es zu modern.
Vielleicht, weiß man nicht.
Für alte Vorstellungen.
So, kann ja verschiedene Interpretationen geben, aber das könnte eine davon sein. Mhm. Wie gesagt, der Film wertet es auch nicht. Es wird aufgenommen, aber man darf sich selber dann gerne auch ein Urteil bilden. Mhm. Aber wie gesagt, ich empfehle alle, gerade dieser Erfurter Bezug, es gab jetzt ganz viele MDR-Berichte dazu, die Ausstellung, die es vor ein paar Jahren bei ihm gab, der ist ganz doll gefragt. Also ich glaube, da gibt es jetzt schon für bis Sonntag kaum noch Karten oder keine Karte mehr, und ab Montag haben wir noch ein paar. Aber ich empfehle allen, bitte zeitnah, wenn sie gerne möchten, Karten zu kaufen, weil eben alle gerne Triegel sehen möchten. Ronald und mein Kollege zum Beispiel war auch in Naumburg zur Premiere vor letzter Woche, und mit Susanne Knorr vom Kunstverein, und haben sich dort die Premiere mit Triegel richtig live vor Ort angeschaut und waren auch sehr begeistert.
Mhm. Und war Triegel auch begeistert von dem, was am Ende über ihn zu sehen ist?
Triegel war auch sehr begeistert. Ja. Lebt ja jetzt in Leipzig, genau.
Ja. In Erfurt geboren, lebt jetzt in Leipzig, hat sein Atelier geöffnet für den Dokumentarfilm Triegel trifft Cranach, malen im Widerstreit der Zeiten, der ab heute im Kinoclub neu anläuft. Und Felix, als letztes sprechen wir über einen Film, der auch heute anläuft, und er heißt Lurker. Da musste ich erst mal gucken, was heißt das? Lauerer. Also jemand lauert, okay. Hier habe ich keinen Ausschnitt aus dem Trailer, aber ich habe mir gemerkt, es geht um Musik, um Popmusik, das ganze Business darum und um eine Person, deren Existenz und Leidenschaft erst geweckt wird und dann weggeworfen wird wie eine heiße Kartoffel.
Spannend.
Ja?
Lurken gibt's.
Was sagst du?
Ich kenne Lurken noch aus einem anderen Kontext.
Ja, sag mal.
Da gibt es auch noch bei bei Twitch auf so einer Streaming-Plattform, wenn man dann gibt's so diesen Wortbegriff, man lurkt oder man ist ein Lurker. Und dort ist so, wenn man nur beobachtet, immer zuschaut, nichts in den Chat schreibt, gar nicht interagiert mit der Community, was man ja auf Twitch oft macht, dass man in dem Stream, in dem Chat irgendwie was schreibt und mit anderen interagiert. Und bei Lurken oder wenn man lurkt, dann beobachtet man nur, man ist nur so dabei und man will aber gar nicht dazu interagieren.
Also zuschauen. Aktiv zuschauen und aber ansonsten nicht agieren.
Jetzt bei Lurker bisschen anders. Man kennt ja oft, und gibt ja schon ganz viele Filme, wo es immer so ein Setting gibt, dass man irgendwie Fans hat, deren Begeisterung umkippt, fanatisch wird, vielleicht auch einen Popstar dann bedrängt und stalkt. Ne? Das kennt man ja in Filmen, gibt es das schon häufiger. Und schafft jetzt, macht Lurker auch so ein bisschen, aber er schafft es dann doch irgendwie ein bisschen nochmal das anders zu formulieren und anders zu zeigen. Zum einen, was sehr schön ist, dass hier mal dieses Fanatische nicht von einer Frau kommt, was oftmals leider so dargestellt wird.
Sondern von einem Fanboy.
Sondern auch eben von einem richtigen, waschechten Mann, der als
klassisch.
Von Matthew, genau. Ja. Genau, wir haben Matthew, er jobbt als Verkäufer in Los Angeles und plötzlich kommt Oliver rein. Also er ist so ein anstrebender Popstar, er ist noch nicht ganz weltberühmt, aber doch irgendwie, man kennt ihn schon, ist so aufstrebend. Es reicht auf jeden Fall, dass man, dass die Kundschaft, die drin ist, auch ein bisschen so aufgeweckt ist. Und Matthew will so ein bisschen, er ist schon ein ziemlicher Fan und möchte eigentlich ganz gerne seine Aufmerksamkeit gewinnen und schafft das mit einer cleveren Songwahl, als der reinkommt, ändert er den Song in dem Laden und wird dann eingeladen tatsächlich, dass er, darf er abends Backstage auf dem Konzert dabei sein, darf dann sogar mit in das Haus, in den Hollywood Hills abhängen mit Oliver und ja, versucht sich so ein bisschen seine Gunst zu gewinnen.
Spannend. Du lässt nämlich jetzt auf, worauf es noch hinausführt. Mhm. Versucht die Gunst zu gewinnen, schafft das dann auch, aber dann gibt es so einen Moment, da kippt das. Und spannend fand ich, dass der Regisseur Alex Russell selber auch weiß, wovon er erzählt, weil er Erfahrung hat, wie es im Pop-Business so zugeht. Das hilft wahrscheinlich auch, so einen Zugang zu bekommen, oder, zu dem ganzen Thema?
Schafft es, authentischer zu machen, weil man dann merkt, okay, da ist jemand, oder man merkt in dem Setting dann auch, das ist, wirkt echt, also es könnte eine wirkliche Geschichte auch sein. Einfach das merkt man dann in bestimmten Szenen. Aber du hast schon recht, es gibt dann also es gibt dann einen Videodreh, das schafft es Matthew, sich dann mit einem alten Camcorder seiner Oma irgendwie beliebt zu machen, weil sie eine tolle Aufnahme machen. Und es wirkt immer wie eine gute Dynamik, die beiden haben, obwohl es eine sehr ungleiche Beziehung ist. Und ja, plötzlich kippt es und die Geschichte wird ja so ein bisschen hin zum Thriller, möchte man schon meinen, ne? Und ein bisschen düsterer. Und das macht den Film dann aber eben auch aus.
Ja.
Und das Spannende ist, was das Tolle auch ist, es ist nie wirklich klar, vielleicht auch für das Publikum, ich weiß nicht, für mich war das nie wirklich klar, ob der Protagonist, also ob Matthew, tatsächlich wirklich ein Fan ist.
Ach so?
Und das, ja, genau. Und das finde ich nämlich... Also,
warum sollte er keiner sein?
Lass dich frei.
Aha, okay.
Genau, also das finde ich, hat man so gemerkt.
Mhm. Und es spielt ja auch kein, in Anführungszeichen, echter Star mit. Es geht um einen Oliver, den gibt es so nicht im Pop-Business, ne? Also,
nee, richtig, ist frei.
Ja.
Okay. Aber so ein anstehender Pop, anstrebender Popstar. Ja. Mhm. Ja.
Der Film Lurker läuft ab heute im Kinoclub an, im Original mit Untertiteln. Das heißt, der Film läuft auf Englisch.
Genau.
Ja. Wir haben auch gleich noch einen Song aus dem Film, habe ich hier rausgesucht.
Oh, schön.
Aus dem Soundtrack. Sprechen aber gleich noch über Filme, die auch woanders laufen. Das war's jetzt erstmal für Filme, die im Kinoclub zu sehen sind, ab heute und noch in die nächste Woche hinein. Und dann geht es weiter nächste Woche Donnerstag, dann bist du wieder hier, Felix, oder Ronald vom Kinoclub. Wir werden sehen.
Genau.
Bei Reino in der Sendung.
Ja, sehr gerne.
Für heute erstmal vielen Dank, Felix, dass du hier warst.
Danke, Christine.
Und ihr könnt Filme auch noch schauen im Sinister Erfurt. Dort läuft nicht nur dann am 11. Februar Wuthering Heights an, sondern diese entsetzliche Lücke könnt ihr ab heute schauen. Das Drama, die Komödie rund um den Roman von Joachim Meyerhoff. Aber auch ein Horrorfilm läuft im Sinister, nämlich Return to Silent Hill. Ihr könnt aber auch einen eher ruhigeren Film gucken, zum Beispiel Woodwalkers 2, auch der läuft im Sinister. Und wenn wir dann nochmal weiterschauen, zum Beispiel ins Schambrowski, kann ich nur nochmal wiederholen, heute Abend am Donnerstag 19.30 Uhr, der Film Die Möllner Briefe. der uns mitnimmt ins Jahr 1992 zum rassistischen Brandanschlag auf ein Haus der Familie Aslan in Mölln. Eine Geschichte über die Hinterbliebenen, die Überlebenden, die Solidarität, die es auch gab in Form von Briefen, die erst sehr spät wieder herausgeholt und den Hinterbliebenen übergeben wurden. Ein sehr beeindruckender Film. Die Regisseurin Martina Priesner wird heute mit anwesend sein. Im Schambrowski 1930 beginnt der Film Die Möllner Briefe. Und am Samstag, am 7. Februar, könnt ihr auch im Schambrowski einen Film sehen, nämlich The Homes We Carry. Da wird nicht nur der Film gezeigt, sondern es gibt auch ein Gespräch unter dem Titel Zerbrochenes Land, zerbrochene Familie, Fragezeichen. Im Film The Homes We Carry wird ein Porträt gezeichnet einer zerrissenen Familie, könnte man sagen, zwischen Deutschland, Mosambik und Südafrika. Es geht um die afrodeutsche Sarah. Sie will ihrer Tochter Luana die Beziehung ermöglichen, die ihr als Kind gefehlt haben. Deshalb reisen die beiden zusammen in südliche Afrika, wo dann ihr Vater wartet und der Vater auch der Kinder. Und es geht auch um die vergessene Geschichte der mosambikanischen DDR-Vertragsarbeiter. Und im Anschluss an den Film könnt ihr dann mit der Regisseurin sprechen, Brenda Akele Jorde, die wird auch mit da sein. Und dann gibt es noch eine Gesprächsrunde, die sich beschäftigt mit den Auswirkungen des Endes der DDR, Auswirkungen auf Familien mit internationalen Wurzeln und hier eben mit besonderem Fokus auf Mosambik. Am Samstag, 7. Februar um 18 Uhr im Schambrowski in der Magdeburger Allee 90 der Film The Homes We Carry, ein Filmabend und Gespräch. Der mosambikanische Verein in Thüringen beteiligt sich daran. Und das waren sie, die Filme der Woche. Und wie versprochen gibt es jetzt Musik aus dem Film Lurker, der ab heute im Kinoclub anläuft. Die Musik, die ich rausgesucht habe, ist eben Filmmusik, komponiert vom Plattenproduzenten, DJ und Songwriter Kenneth Bloom, der sich Kenny Beats nennt. Und der Schauspieler Archie Madekwe, der im Film zu sehen ist, der den Oliver spielt im Film, der performt hier in dem Soundtrack die Hip-Hop-Songs auch selbst. Archie Madekwe und Kenny Beats, Love and Obsession.
I don't have to try to show you affection. It's just something that I'm happy to do. I struggle in pursuit of perfection. Cause I don't think that I'm good enough for you. I feel if I ask you the question, then all the noise will leave from my head. But I don't heal by taking possession, no. It only seems to hurt me instead. What's the difference between love and obsession? I don't know, but I know I want you. And judging by your facial expression, oh, I think maybe you might want me too. What's the difference between love and obsession? I can never tell them apart. And judging by the way that I'm guessing, there's a missing piece inside of my heart. I'll do anything to get your attention. The idea with you is someone else brings me pain. But I'm never good at learning a lesson, no. Every time's exactly the same. I'm too good at overprotection. But a bird can never fly in a cage. They should be free to live or stay connected. But it's so hard to accept either way. What's the difference between love and obsession? I don't know, but I know I want you. When judging by your facial expression, oh, I think maybe you might want me too. What's the difference between love and obsession? I can never tell them apart. And judging by the way that I'm guessing, there's a missing piece inside of my heart. There's a missing piece inside of my heart. Thank you.
Filmmusik Love and Obsession aus dem Film Lurker, den könnt ihr ab heute im Kinoclub Erfurt anschauen, wenn ihr mögt. Und hier bei Radio Frei gibt es alle zwei Wochen am Samstag auch das Filmmagazin Zwei glorreiche Halunken mit Reinhard und Patrick und da erfahrt ihr noch viel, viel mehr über aktuelle Filme. Und bald fahren die beiden Halunken auch nach Berlin zur Berlinale, zu den Filmfestspielen und wir bei Radio Frei werden dann regelmäßig auch berichten bzw. berichten lassen. Wir telefonieren mit Berlin, wir schalten nach Berlin und lassen uns mitnehmen in die Atmosphäre dieses Filmfestivals. Musik gibt's jetzt von, oh, ich habe so viel Sachen rausgesucht. Hier ist die nächste in meiner Liste, die wunderbare Nina Simone mit Feeling Good.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me, yeah, yeah. Stars, when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, it's a new day, it's a new life for me.
Feeling Good von Nina Simone hier bei Radio Frei. Nina Simone habe ich rausgesucht, denn sie ist nicht nur Sängerin gewesen, sondern auch Bürgerrechtsaktivistin in den USA, die sich gegen Rassismus stark engagiert hat und auch selbst stark davon betroffen war. Und das im Februar, dem Black History Month, der in den USA gefeiert wird und Kanada, zumindest in diesen beiden Staaten jetzt im Februar. Und im Oktober ist auch Black History Month, dann aber im Vereinigten Königreich und Irland. Und der Black History Month, der wird gefeiert, um das zu würdigen, was Menschen mit afrikanischen Wurzeln geleistet haben, ihre Geschichte, ihre Kultur, ihre Erlebnisse. Nina Simone sei hier beispielhaft genannt. Und bevor dieses unterdessen Magazin am Donnerstag zu Ende geht, habe ich noch eine winzig kleine Rubrik für euch auf Papier. Der Einkaufszettel der Woche. diesen habe ich aus der großen Tüte der gefundenen Einkaufszettel herausgesucht. Er war einmal weiß, rechteckig, ist schon ganz schön schmutzig und jemand hat sich einen blauen Kuli offensichtlich geschnappt und sich Notizen gemacht, handschriftlich, was denn eingekauft werden soll. Und auf dem heutigen Einkaufszettel steht Folgendes: Glas grüne Bohnen, gelbe Äpfel, zweimal Möhren, zweimal Selleriesalat, Wurst, Feigen, zwei Essigessenz, vier, und jetzt wird's schwer, ich kann's wirklich nicht lesen, vier Früchte, klein, ich kann es nicht erkennen, irgendwas mit Früchten muss es sein. Darunter Enke, Putzmittel. Dann gibt es einen Pfeil, der rechts unten in die Ecke zeigt und mir andeutet, dreh doch mal den Zettel um. Das mache ich. Und da steht noch drei Fruchtquark Exquisa. Der Einkaufszettel der Woche. Alle zwei Wochen hier bei Radio Frei im Programm zu hören. Apropos hören, mit Musik geht es weiter. Ich habe Musik ausgesucht von Pearl Jam, denn in diesem Jahr feiert ihr viertes Album seinen 30. Geburtstag. Das Album heißt Yield und wir hören daraus den Song In Hiding und beamen uns mal zurück ins Jahr 1996.
I've been aground. No love.
In Hiding, das war der letzte Song dieser Sendung von Pearl Jam, dieses unterdessen Magazins am Donnerstag, den 5. Februar. Ich wünsche euch noch gute Unterhaltung im Programm von Radio Frei. Und morgen früh hört ihr zwar kein unterdessen Magazin, aber um 9 Uhr die Thüringer Lokalrunde und um 10 Uhr eine Jazz-Playlist von Ulrich. Ich wünsche euch einen guten Tag und wir hören uns ganz bald wieder. Macht's gut!